Ja, zunächst mal vielleicht auch noch ein paar Vorbemerkungen. Also ich bin gern bereit, im Anschluss an diesen Vortrag auch noch Fragen zu beantworten. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da ist manchmal dann eine Schlange oder der eine oder andere traut sich vielleicht auch gar nicht mit seiner Frage. Also ich nehme mir noch Zeit, auch nachher, ich denke auch der Bruder Andreas noch, dass man da also auch noch mal persönlich Fragen weitergeben kann. Ich möchte auch noch mal vielleicht darauf hinweisen, dass wir selber eben auch diese Bücher über das Thema Christus, unsere Heiligung und auch über geistliche Reife ein Herzensanliegen sind, wer da also wirklich sich auch etwas vertieft beschäftigen will, auch das über Gottesfurcht. Es geht um unsere Herzenshaltung in der Endzeit. Ja? Es geht darum, wie wir zum Herrn stehen und wie wir unseren Weg hier in dieser Welt gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir an dieser persönlichen Beziehung zum Herrn arbeiten und sie auf eine biblische Grundlage stellen, wenn wir in der Endzeit in diesen Verführungen bestehen wollen. Ja? Und dazu sind es Hilfestellungen, die man eventuell sinnvoll einsetzen kann. Und wie gesagt, ich möchte noch mal wirklich Werbung machen fürs Lesen. Ich stelle immer wieder fest, die Leute lesen nicht mehr richtig. Die können auch keine längeren Bücher mehr lesen, keine längeren Texte mehr lesen, weil die Digitalisierung, die digitale Demenz, die Verdummung der Menschen durch die modernen Medien da auch die Christen leider mit in Mitleidenschaft zieht. Und wir brauchen diese Fähigkeit, uns auch vertieft mit biblischer Auslegung und biblischer Lehre zu beschäftigen. Also ich möchte da sehr ganz grundsätzlich dazu ermutigen, wir müssen uns diese Zeit einfach rausschneiden. Ja? Die Zeit, in der, wo wir da mit irgendwelchen digitalen Spielchen, Nachrichten oder sonst was beschäftigt sind, das ist verlorene Zeit, was unser geistliches Leben angeht. Ja, wir wollen also jetzt den zweiten Vortrag hören mit dem Titel Die geliebten Kinder Gottes in einer Welt voller Verführung. Und eigentlich ist es noch einmal ein ähnliches Thema wie eben der erste Abschnitt, den wir betrachtet haben. Aber jetzt geht es eben weiter im vierten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Und wir lesen zunächst mal diesen bekannten Abschnitt, denke ich, über die falschen Propheten. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Das ist eine Aussage, die gerade auch für Charismatiker wichtig ist oder solche, die da drin waren. Und uns wurde als Charismatiker gesagt, wenn du prüfst, wenn du kritisierst irgendein Geisteswirken, dann hast du beinahe schon die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und bist eigentlich ein Kandidat für die Hölle. Wehe, du bist kritisch und prüfst. Ja? Weiß ich, ob das euch auch so gegangen ist. Taste den Gesalbten des Herrn nicht an, wenn da ein Prophet redet, der kann den größten unbiblischen Unsinn reden, aber du darfst ihn nicht kritisieren und in Frage stellen. Und mit diesen Methoden tun diese Betrüger und Verführer die Leute auch Kirre machen und das geistliche Urteilsvermögen der Menschen lähmen. Und wir waren als Ehepaar so weit, dass wir nicht einmal getraut haben, uns über negative Dinge, die uns aufgefallen waren in Predigten, untereinander auszutauschen als Furcht vor dieser Sünde des Kritikgeistes. Ja? Aber hier steht ganz klar, wir sollen die Geister prüfen. Wir sollen nicht jede Botschaft, wo ein Prophet kommt und sagt, der Herr hat mir etwas gezeigt, ernst nehmen, für voll nehmen, sondern wir sollen prüfen, stimmt es überhaupt mit der Schrift überein. Nun, heute gilt das grundsätzliche Kriterium, dass jeder, der sagt, ich bin ein Prophet, ich habe eine neue Botschaft von Gott, ein Betrüger und Lügner ist und etwas hinzufügt zu Gottes Wort, es gibt keine Neuoffenbarung mehr nach Offenbarung 22, Vers 18. Wer da etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen hinzufügen. Ja? Wer das also näher studieren will, ich habe ja auch eine Schrift geschrieben, redet Gott heute noch durch Propheten und Wunderzeichen, wo ich auch dieses Aufhören der Prophetiegabe und der Apostel bezeuge, die eben nur für den Anfang der Gemeinde waren. Und heute können wir jeden, der als Prophet auftritt, zum Beispiel so Leute wie der Ivo Sasek, ja, auch so ein populärer Verführer in manchen Kreisen, der sagt, alle Worte, die ich sage, kommen direkt vom Thron Gottes. Ja? Wenn irgendein Prediger sowas sagt, dann muss bei uns die Alarmglocke läuten, falscher Prophet, stopp. Da kann der noch so fromm daherreden und noch so heilig wirken. Das ist Verführung und Betrug. Ja, wir haben niemand mehr, der heute sagen kann, ich habe eine Botschaft direkt von Gott und die ist inspiriert. Ja, der Ivo Sasek hat gesagt, wenn die Bücher am weißen Thron aufgeschlagen werden, da werden meine Bücher mit dabei sein. Gott wird euch richten aufgrund meiner Bücher. Ja, das ist eine teuflische Anmaßung. Ja. Inzwischen verbreitet der Mensch die buddhistische, hinduistische Reinkarnationslehre. Ja. Aber viele haben ihm geglaubt, weil er so ein heiliges Auftreten hatte. Ja, oder hat. Also da müssen wir aufpassen. Aber trotzdem, insgesamt gilt, und das gilt auch für Lehrer, auch Irrlehrer reden ja aus einem falschen Geist. Ja, hinter der Liberaltheologie stecken Dämonen, hinter der ökumenischen Bewegung stecken dämonische Verführungsgeister. Deswegen schlägt sie auch jetzt alle Leute in Bann, einschließlich aller Evangelikalen und Allianzleute. Ja. Die sind ja verzaubert. Die rennen ja nur noch hinter dem Papst Franziskus her, weil sie irregeführt werden von diesen endzeitlichen Verführungsmächten, die gewaltig daran arbeiten, dass endlich die große Hure zusammenkommt und etabliert wird. Ja, Babylon im Endstadium. Ne? Deswegen, die ökumenische Bewegung hat Zukunft. Die wird noch viele Leute in ihren Bann ziehen, aber hoffentlich uns nicht, nicht die wahren Gläubigen. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist eine ganz wichtige Sache. Glaubt nicht jedem Geist. Und die Leichtgläubigkeit vieler Gläubiger ist erschütternd. Und ich sage es immer wieder, ich sage es auch mal hier, es gibt erschreckend viele Leute, die hören eine pfingstlerische Lügenpredigerin namens Joyce Meyer. Die kommt im Fernsehen, wie schön, katholisches, christliches Fernsehen, Bibel-TV, gehört zur katholischen Kirche, ist von denen finanziert. Das sollte eigentlich schon alles sagen. Und dann höre ich, ja, selbst Leute aus bibeltreuen Kreisen hören begeistert Joyce Meyer. Warum? Ja, das, was sie sagt, das läuft mir rein wie Öl. Ja? Und das ist die Taktik des Teufels, ja? Dass er durch diese falschen Propheten sagt den Leuten, du bist ein toller Mensch, Gott ist begeistert von dir, Gott hat eine große Zukunft mit dir, du kannst Karriere machen im Reich Gottes. Das hat unser falscher Prophet uns gesagt. Der saß mal mit ein paar Brüdern zusammen oder ein paar Männern im Raum und dann sagte er, Gott hat mir geoffenbart, dass jeder, der in diesem Raum ist, einmal eine führende Rolle im Reich Gottes einnehmen wird. Dann haben wir gedacht, oh, an den muss ich mich halten. Wenn ich wissen will, wie meine Karriere bei Gott weitergeht, dann muss ich diesen Propheten haben. Ja? Und so hat er versucht, mit Ködern die Leute irgendwo für sich zu gewinnen und in die Abhängigkeit von sich zu bringen. Und da müssen wir prüfen, weil viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen sind. Das war schon im ersten Jahrhundert so. Und das ist im 21. Jahrhundert in der ausreifenden Endzeit erst recht so, dass falsche Propheten die Gemeinde Gottes verführen sollen. Lesen vielleicht einmal Matthäus 24, diese Warnung des Herrn. Und ich denke eben, dass dieser erste Abschnitt von Matthäus 24 auch für die Zeit gilt, wo die Gemeinde noch auf der Erde ist. Danach mit der großen Drangsal, mit dem Tempel, ist es ganz klar, betrifft es dann Israel und die Drangsal für Israel. Aber dieser erste Abschnitt, wo im Vers 4 der Herr uns warnt, das gilt ganz sicher auch uns. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das sind Dinge, die erleben wir, die sind bei uns Realität im 21. Jahrhundert, und die Wiederkehr der falschen Propheten, nachdem Montanus zum Beispiel schon einen Anfang gemacht hatte, relativ bald nach der Apostelzeit, ist eben ganz klar mit der Pfingst- und charismatischen Bewegung im 20. Jahrhundert gegeben gewesen. Und das sind genau die Leute, die wie die alten falschen Propheten sagen, Gott hat mir eine neue Botschaft gegeben. Gott redet durch mich, hört auf mich. Und das ist Verführung pur. Das muss uns klar sein, dass die prophetischen Ratschlüsse und Offenbarungen Gottes mit dem Ende des Neuen Testaments ein für alle Mal beendet sind. Wir haben keine Neuoffenbarung mehr zu erwarten und auch keine inspirierten Boten Gottes, sondern die, die jetzt kommen und sagen, ich habe eine neue Offenbarung, das sind Lügenpropheten der Endzeit, wie sie eben geweissagt wurden. Ich lese noch einmal diesen bekannten Abschnitt in Matthäus 7, weil er so aktuell in unsere Zeit hineinspricht, was die Kennzeichnung der falschen Propheten angeht. Ab Vers 15, Matthäus 7, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Also sind nicht irgendwelche New Ager gemeint, irgendwelche Wahrsager aus dem Heidentum, sondern die falschen Propheten sind Christen, ihrem Bekenntnis nach, und sie haben erwecken den Eindruck von wiedergeborenen Gläubigen. Das ist wichtig. Ja? Die sehen aus wie Schafe. Und das Innere kann man nicht sofort durchschauen. Ja? Aber der Herr sagt hier auch, jeder, der als falscher Prophet auftritt, ist ein Diener des Teufels und ist kein Kind Gottes. Ja? Kann man übrigens genauso mit den falschen Aposteln sehen in 2. Korinther 11. Da wird auch gesagt, sie sind Werkzeuge des Teufels, sind nicht wiedergeboren. Und genauso die falschen Lehrer in 2. Petrus 2, da wird gesagt, das Gericht wartet auf sie. Ja? Also nicht die Anhänger. Ja? Das können Kinder Gottes sein, das können irregeführte Menschen sein, aber die Apostel und Propheten, die sagen, Gott hat mir eine neue Botschaft gegeben, hört alle auf mich, das sind nach der Bibel nicht wiedergeborene Leute und vor denen müssen wir uns absolut absondern und hüten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen, von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Und dann Vers 22, folgende: Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Hier wird also ganz deutlich gesagt, es genügt nicht zu sagen, Herr, Herr, sondern lebt jemand wirklich in der Wahrheit Gottes, dient er Gott in Wahrheit oder ist er einfach ein religiöser Blender und Verführer? Das gibt solche. Ja? Und der Herr selber gibt hier drei Kriterien, wo wir die falschen Propheten der Endzeit entlarven und erkennen können. Und es ist, dass sie weissagen im Namen Jesu Christi, das heißt, sie bringen prophetische Neuoffenbarung, sie sagen, der Herr spricht durch mich. Hört alle her. Ja? Das ist ein Anspruch, den darf kein Prediger jemals erheben. Ich kann nur das Wort Gottes, das der Herr bereits gesprochen hat, auslegen. Und jeder muss prüfen, ob ich es richtig tue oder nicht. Ja, wir brauchen Mündigkeit. Wir können nicht auch keinen evangelikalen und bibeltreuen Prediger anhängen und sagen, ja, wenn der redet, dann redet Gott. Ja, Vorsicht. Wenn Gott Gnade schenkt, kann es sein, dass wir gebraucht werden vom Herrn, dass er reden kann. Und dann hat er allein die Ehre. Aber wir können uns auch irren. Ja? Und die Gläubigen müssen selber beurteilen. Und der Maßstab ist Gottes Wort, die Lehre der Schrift und kein anderer Maßstab, den wir heute haben. Ja? Aber diese Leute, sie sagen, wir haben in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, alles im Namen Jesu Christi und große Wundertaten vollbracht. Und wenn wir uns mal ganz nüchtern anschauen, wo sind im 20. 21. Jahrhundert Leute, auf die diese Kriterien zutreffen, dann können wir nur sagen, Pfingsten, charismatische Bewegung. Ja? Das ist die große Bewegung, in der genau diese drei Dinge ganz besonders praktiziert werden und sind besonders stolz drauf, dass sie das tun. Ja? Und wenn wir wollen, wenn wir also biblisch denken und prüfen wollen, dann erkennen wir die falschen Propheten. Dann brauchen wir da nicht rätseln, wer das ist in der Endzeit, sondern wir wissen, auf jeden Fall gehören die Pfingstler und Charismatiker dazu. Und das ist dann auch schwierig. Ich habe jetzt wieder von der Schwester eine Information gekriegt, The New Reformation, die neue Reformation. Der x-te falsche Prophet, der mal wieder sagt, wir brauchen eine neue Reformation. Ja, ich könnte euch Pfingstlerbotschaften von vor 30 Jahren sagen, wo genau dasselbe gesagt wird. Ja, und es kommt die große Erweckung über Europa. Das gibt auch, diese falschen Prophetien sind auch schon 30 Jahre alt. Und immer wieder neu hoffen sie darauf, dass die Christen nur ein Kurzzeitgedächtnis haben und kein Langzeitgedächtnis, weil es wird immer wieder das Gleiche neu aufgewärmt. Ja, die neue Reformation. Das ist auch wieder so eine neue Bewegung, wo die Leute auf der Straße andere heilen wollen und meinen, über solche Wunder würden Leute dann Christen werden. Ja? Aber Menschen bekehren sich nicht über Wunder, schon gar nicht über falsche Geistheilungen, sondern Menschen bekehren sich, wenn sie das Wort Gottes trifft und überführt. Ja, wir haben vorher gesagt, der Same der Wiedergeburt ist das Wort, nicht das Erlebnis, das Fromme. Ja, also die falschen Propheten, die werden einmal hören, dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und deswegen müssen wir so aufpassen, dass wir uns nicht täuschen lassen von Leuten, die sagen, durch mich spricht der Herr, ich habe eine neue Botschaft. Ja? Wir wollen die alte Botschaft, was von Anfang an war, das bleibe in euch, haben wir vorher gelesen. Ja? Ja, und dann lesen wir weiter, daran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ja, das sind ein bisschen schwierige Passagen. Damals war es so, dass es eben Propheten gab und die haben Offenbarungen gebracht, die nicht in Übereinstimmung waren mit dem Wort Gottes, die eben zum Beispiel wahrscheinlich auch in die Richtung gingen der Gnostiker, dass eben Christus nur ein Geist Christus war und nicht Fleisch angenommen hat, solche Dinge. Und da wird dann ganz klar gesagt, dass die Leute, die praktisch solche Botschaften gebracht haben, dass die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, dass sie auf keinen Fall von Gott sein können. Nun, heute müssen wir sagen, dass wir am besten Geisterbotschaften prüfen, indem wir einfach von dem Gesamtzeugnis der Schrift ausgehen. Ja, nicht jeder Geist spricht sich aus über Christus. Ja? Also, wenn die Leute sagen, ja, die Pfingster, die sagen ja auch, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Dann heißt es noch nicht, dass ihre Geister Geist aus Gott sind. Ja, sondern die Botschaften der Pfingster vermeiden zum Beispiel bestimmte Aussagen ganz einfach. Da sagen die gar nichts drüber. Ja. Was zum Beispiel auch entlarvend ist, wenn man 1. Korinther 12 anschaut, im Wesentlichen gibt es bei den Pfingstern und Charismatikern so gut wie niemand, der sagt, Herr Jesus Christus. Entweder sagen sie nur Herr oder nur Jesus. Ja, aber Herr Jesus Christus, das, was das Bekenntnis des Geistes Gottes ist nach 1. Korinther 12, das findet man da nicht. Ja, denk mal drüber nach. Die reden allermeist nur von Jesus. Und da ist die Frage, welcher Jesus? Ist das wirklich der biblische? Ja, also man kann schon diese Botschaften prüfen, aber man kann nicht sagen, wenn ein Geist praktisch sich nicht über Christus äußert, dann ist das ja schon ein biblischer der göttliche Geist, sondern das ist ein Kriterium, das in besonderer Weise hier für diese gnostische Verführung zutrifft. Aber die ganzen falschen Propheten heute, die sagen da im Regelfall gar nichts an dem Punkt. Und wie wir sie jetzt prüfen können, ist, dass wir eben einfach die ganzen Aussagen dieser falschen Propheten und falschen Lehrer an der Schrift prüfen. Ja? Auf jeden Fall ist klar, das habe ich schon gesagt, und es gilt hier auch, die Stellung zu Christus, dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, sein Sühnopfer gebracht hat, das ist grundlegend. Ja, ihr habt vielleicht auch gehört von manchen Diskussionen über den Hans-Peter Reuer, einen sehr populären evangelikalen Prediger, der im Laufe der Zeit immer mehr von der biblischen Sühnungslehre weggekommen ist und sich emergentem Gedankengut mehr und mehr geöffnet hat. Und ich habe das jetzt nochmal nachgelesen in der zweiten Auflage von seinem Buch über das Sterben und Leben mit Christus, hat er praktisch gesagt, er musste die umschreiben, weil er inzwischen nicht mehr die klassische Sühnungslehre vertritt, sondern eine neue Lehre, die er von dem Professor Eckstein übernommen hat, wo es letztlich darum geht, dass Jesus Christus nicht den Zorn Gottes stellvertretend für uns getragen hätte. Ja? Und damit hat er einen Kernpunkt der biblischen Sühnelehre verworfen. Und das sind zum Beispiel dann Dinge, da muss ich sagen, da ist jemand vom Glauben weggegangen und hat sich verführerischen Lehren und falschen Evangelium geöffnet. Und das ist äußerst ernst. Ja? Da muss dann Schluss sein, auch wenn uns vielleicht Leute sympathisch sind, die früher mal gute Sachen gesagt haben. Wenn ich merke, jemand ist in dieser Hinsicht von der biblischen Lehre abgewichen, dann muss ich Konsequenzen ziehen. Ja, es ist tröstlich, was der Vers 4 uns sagt. Ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Das ist doch etwas Wunderbares, dass wir wissen, der Herr Jesus lebt in mir und ich bin in ihm. Und deswegen durch den Herrn Jesus und durch die Lebensgemeinschaft mit ihm überwinde ich diese tödlichen, giftigen Verführungen. Der Herr gibt mir die Bewahrung, die Kraft, die ich brauche. Diese Menschen, auch wenn sie sich Christen nennen, auch wenn sie religiös reden, sie sind letztlich aus der Welt. Deswegen hat die Welt auch keine großen Probleme, zum Beispiel mit den liberalen Theologen. Die sind total anerkannt, die sind total im Weltsystem integriert. Aber die bibeltreuen, fundamentalistischen, in Anführungsstrichen Christen, die werden gehasst. Ja? Die werden ausgegrenzt, weil die Welt instinktiv spürt, das bringt mich auf die Anklagebank. Ja? Da ist keine Freundschaft mehr möglich. Ja, diese falschen Lehrer sind aus der Welt, die Welt hört auf sie, wir sind aus Gott. Ich denke, dass das ein Bekenntnis der Apostel ist. Er spricht hier als der Letzte der Apostel und er sagt, wer Gott erkennt, hört auf uns. Das heißt, wenn jemand wirklich ein Kind Gottes ist, dann wird er die Lehre der Apostel, die Lehre der Bibel annehmen und an ihr festhalten. Und die Leute, die sich von der Lehre der Apostel wegziehen lassen, die sind in einem ganz schwierigen Zustand. Ja? Letztlich ist es so, wer wirklich den Geist der Wahrheit hat, dem wird der Geist Gottes bezeugen, die Lehre der Apostel ist die Lehre des Christus. Ja? Das ist ja das, was heute so verdreht wird, ja? Dass man sagt, ich glaube an Jesus und nicht an die Bibel. Ja? Das ist ein teuflischer Dialektik und Demagogie. Ja? Denn der Herr Jesus selber hat seine Worte den Aposteln gegeben. Wenn ich einen Paulusbrief lese, dann lese ich die Worte des Herrn Jesus. Ja, es gibt amerikanische Bibeln, da sind die Worte des Herrn Jesus in Rot geschrieben, ne? In den Evangelien. Das ist ja ganz nett und gut, aber ich sage immer, eigentlich müsste das ganze Neue Testament in Rot gedruckt sein, weil das sind die Worte des erhöhten Christus. Ja? Das ist der biblische Glaube. Und dann weiß ich, ich muss mich an das Neue Testament halten und nicht an die Worte von irgendwelchen falschen Lehrern und falschen Propheten. Da scheiden sich die Geister. Es geht weiter. Geliebte, lasst uns einander lieben. Und hier ist überall das Wort Agape geschrieben. Da geht es also um eine ganz besondere Art von Liebe, eine heilige, selbstlose, opferbereite Liebe, eine Liebe, die der Mensch von Natur aus nicht hat, die die Welt nicht kennt, sondern die letztlich aus Gott ist. Ja? Also wenn hier Liebe steht, da steht immer Agape, da steht weder Eros noch Phileo, weder Freundschaftsliebe noch erotische Liebe, das sind ganz andere Begriffe, sondern da ist ein ganz besonderer Begriff, die Agape-Liebe gemeint und das wollen wir hier mitbedenken, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Ja, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Also das gilt von dieser göttlichen Liebe. Und das allererste ist, wir sind Geliebte, nämlich von Gott Geliebte. Ja? Gott hat den Anfang gemacht, werden wir gleich noch sehen. Und wir haben nur darauf reagiert und geantwortet. Die Agape-Liebe ist aus Gott und jeder, der beständig mit der Agape-Liebe liebt, so können wir das übersetzen, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Also das ist eine übernatürliche Liebe, die der Geist Gottes in uns hineinpflanzt und deswegen kann man sie auch als Erkennungsmerkmal nehmen. Mir hat früher eine seelische Namenschristin mal so gesagt, ach, wer liebt, der ist doch aus Gott und hat eine Phileo-Liebe, eine Freundschaftsliebe gemeint, bestenfalls. Ja. Und das ist natürlich eine Riesentäuschung, dass jeder, der nett und lieb ist, aus Gott geboren wäre deswegen. Ja. Sondern hier geht es um die göttliche Agape-Liebe. Wer nicht mit der Agape-Liebe liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist seinem Wesen nach diese heilige, reine Agape-Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz kostbarer Trost für uns, wenn wir mitten dieser bösen Welt und allen Verführungen leben, dass wir wissen, mein himmlischer Vater liebt mich. Und er hat mich so sehr geliebt, dass er sogar seinen einzigen Sohn hingegeben hat und geopfert hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und wenn Gott das gemacht hat, dann wird er doch jedes seiner Kinder auch bewahren. Das heißt nicht, dass wir sagen können, ja, dann können wir ja machen, was wir wollen. Ja, sondern wenn wir wissen um diese bewahrende Liebe Gottes, dann werden auch wir uns bewahren wollen und sehen, dass wir möglichst nahe bei dem Herrn leben, nach seinen Anweisungen. Dann geht es uns wunderbar gut. Wenn wir ungehorsam sind, wenn wir vom Herrn abweichen, dann ziehen wir uns ganz sicher unnötige Züchtigungen und Nöte zu, die Gott nie für uns vorgesehen hatte. Die haben wir uns selber eingebrockt. Ja? Gott will jedes seiner Kinder bewahren und dennoch gehen wir manchmal weg vom Herrn, gehen Irrwege und es ist die große Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass er auch seine Kinder immer wieder zurechtbringt. Ja? Das ist ja das Schöne im Hebräischen von Psalm 23, wo es heißt, er erquickt meine Seele. Das kann man auch übersetzen, er bringt meine Seele zurück, nämlich zu sich, auf den richtigen Weg. So wie das Schaf, das weggelaufen ist vom Hirten, der Hirte es sucht und wieder zur Herde zurückbringt. Ja, und das haben, denke ich, auch einige von uns so auch erleben dürfen. Wir zum Beispiel auch. Ja, also da ist diese Liebe Gottes, die uns trösten kann, die uns zeigen kann, wir haben einen Felsen, wir haben einen Halt mitten in dieser Zeit voller Schwierigkeiten und Verführung. Das ist unser Vater, der uns liebt, das ist der Herr Jesus, der uns so sehr geliebt hat, dass er sich für uns geopfert hat. Gott hat den ersten Schritt gemacht. Das gilt auch für die Rettung. Letztlich, die Rettung geht von Gott aus. Wir Menschen müssen sie ergreifen, jawohl, wir müssen Buße tun und glauben, aber den allerersten Schritt hat immer Gott getan. Und den letzten tut auch Gott. Und im Endeffekt werden wir alle bekennen müssen, es ist alles Gnade gewesen. Ja? Und trotzdem haben wir unsere Verantwortung. Wir können nicht nach der Art der Calvinisten sagen, naja, die Auserwählten kommen sowieso automatisch zur Errettung und der Mensch kann eigentlich gar nichts tun. Das ist nicht biblisch. Ja? Der Mensch hat eine Verantwortung zu glauben, zu gehorchen, das Heil zu ergreifen und trotzdem Gott hat uns zuerst geliebt. Wir haben nicht Gott zuerst geliebt. Wir haben ihn gar nicht gesucht. Wir waren blind als Sünder und wären von ihm weggelaufen, wenn er uns nicht zu sich gezogen hätte. Das ist die Gnade und Liebe Gottes. Und jetzt kommt dieser Abschnitt, wo es wieder um unsere Konsequenz geht. Wenn Gott uns so geliebt hat, dann lasst uns auch einander lieben. Und ich denke, das müssen wir auch nochmal festhalten, dass eben die Irrlehren in ihrer Wirkung immer dazu geführt haben, dass Menschen gegeneinander aufgehetzt wurden, dass auch Gläubige plötzlich einander spinnefeind waren, nicht mehr miteinander geredet haben, dass die Einheit der Kinder Gottes zerrissen wurde durch Verführungen und Irrlehren. Ja? Gott möchte aber, dass wir in der Liebe und auch in der geistgewirkten Einheit beieinander bleiben. Auch wenn vielleicht unterschiedliche Prägungen, Überzeugungen das heute recht schwierig machen, sollte diese Bruderliebe, dieses Band der Vollkommenheit, Kolosser 3, sollte uns kennzeichnen. Da müssen wir auch drum ringen. Und deswegen kann man trotzdem bestimmte Lehrunterschiede oder unterschiedliche Überzeugungen nicht einfach unter den Tisch kehren. Ja, das meine ich damit nicht. Aber trotzdem, wir sind gerufen, einander in Agape, Liebe anzunehmen, zu lieben, füreinander Sorge zu tragen, auch wenn das vielleicht heißt, dass ich meinen Bruder ermahnen muss oder dass ich vielleicht nur aus der Ferne für ihn beten kann, Herr, du siehst, er geht gerade völlig verkehrte Wege, erbarm dich und bring ihn wieder zurecht. Aber trotzdem, auch so ein Gebet ist Liebe. Aber wenn ich gleichgültig bin und sage, es ist mir wurscht, was mit dem oder jenem ist, ja, das ist keine Liebe. Ja, da müssen wir uns alle prüfen, ja, das muss ich mir selber auch sagen. Geliebte, wenn uns Gott so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig. Das ist ja eines der Lieblingsworte von Johannes, ja. Wir sind es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Ja, diese Agape-Liebe ist eine Frucht des Geistes und wird durch den Geist Gottes gewirkt, nicht durch unser Fleisch. Das ist uns auch klar. Ja? Und wenn wir wirklich in dieser praktischen Liebe zueinander bleiben, dann zeigt es auch, dass der Geist Gottes unbetrübt bei uns wirken kann. Ja? Denn das ist eine Frucht des Geistes, wenn Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Prägung in Liebe miteinander Gemeinschaft pflegen können. Ja? Über Grenzen hinweg, Kulturgrenzen, Sprachgrenzen oder eben auch unterschiedliche geistliche Prägung. Das ist möglich, aber das erfordert, dass wir einfach auch sehen, ich will alle die, die mein Vater angenommen hat, auch annehmen. Und ich will alle die lieben, die mein Vater im Himmel auch liebt. Ist eigentlich so einfach, ja? Aber es ist schwer zu buchstabieren manchmal. Ja? Und wir versündigen uns da manchmal sehr. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ja, also da geht es nicht nur um ein Lippenbekenntnis, sondern um ein Herzensbekenntnis. Das ist uns, denke ich, klar. Ja, ich kann eine theologische Formel bekennen und glaube gar nicht selber dran. Und das ist damit nicht gemeint. Sondern es geht um, dass jemand das aus Herzensüberzeugung so sagen kann. Und das ist ein Zeichen, dass er wirklich ein Kind Gottes ist. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Ja, also zunächst einmal einfach, es ist so wichtig, dass wir diese Liebe Gottes auch immer wieder in der Praxis glauben und festhalten. Ja, dass wir wirklich erkennen, dass diese Liebe wirklich auch uns durchträgt und dass wir nicht ja, ein Stück an den Punkt kommen, wo wir denken, Gott hat uns vielleicht verlassen und im Stich gelassen und wir nicht mehr mit unserem himmlischen Vater und seiner Gnade rechnen. Vielleicht können wir da auch gerade noch mal lesen, was da steht im 2. Thessalonicher Brief, wo es eben auch um diese Verführungen geht, um Menschen, die verwirrt wurden von falschen Lehrern und falschen Lehren. Und da tröstet der Apostel Paulus die Gläubigen im 3. Kapitel, Vers 3 bis 5. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Also, wir müssen dann immer wieder uns bewusst machen, Gott liebt uns und er sorgt für uns. Er ist eigentlich alle Zeit bei uns und wacht über uns und ist besorgt für uns. Und manchmal versucht der Feind es uns so darzustellen, Gott hat dich verlassen. Ja? Jetzt bist du ganz auf dich gestellt und musst jetzt gucken, wie du zurechtkommst. Und das ist ein schreckliches Empfinden, aber das ist etwas, was nicht der Wahrheit entspricht. Ja? Wenn wir wirklich auf einem Weg der Sünde sind, auf einem bösen Weg, dann kann es durchaus sein, dass Gott zunächst einmal schweigt und uns ein Stück laufen lässt. Aber ein wahres Kind Gottes wird von dem Vater nicht verlassen, sondern er wird es züchtigen und wieder zurechtbringen. Ja? Das sind Dinge, die sind manchmal etwas schwierig in der Praxis zu erkennen, zu unterscheiden, aber wir dürfen an dieser Liebe, die Gott zu uns hat, wirklich festhalten. Diese Liebe ist nicht ein Gefühl, das zeigt sich nicht in einem mystischen Empfinden, sondern diese Liebe hat Gott dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn gesandt hat, ans Kreuz gesandt hat für uns. Ja, das ist das unverbrüchliche Zeichen, an dem der Glaube die Liebe Gottes erkennt, auch wenn er noch so in der Krise steckt und im Moment nicht recht weiß, wie es weitergehen soll. Ja? Diese Liebe Gottes ist unabhängig von unseren Gefühlen und religiösen, mystischen Empfindungen. Die können wir nicht spüren und sehen, sondern wir sehen sie, wenn wir im Glauben ans Kreuz schauen. Ja? Das ist, denke ich, diese Botschaft, die wir hier auch finden. Der Vater hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Und jeder, der diese Errettung annimmt, der wird auch diese Errettung erfahren, wenn er bei dem Sohn bleibt. Und das ist eben auch das Schöne, ja, diese Gemeinschaft. Wir bleiben in Gott und Gott bleibt in uns. Das ist auch etwas, wenn wir das uns wirklich mal klar machen, was das bedeutet, dann wissen wir auch um eine Geborgenheit, wo der Satan mit seinen Verführungen überhaupt nicht ran kann. Das finde ich so gewaltig, eben auch an der Aussage in Kolosser 3, die wir da vielleicht im Zusammenhang damit auch lesen können. Da wird im Grund uns eine Position, eine Stellung gezeigt, in die Gott uns gebracht hat, wo wir eigentlich den Sieg haben. Kolosser 3, ab Vers 1 lesen wir: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also wir in Christus, das bedeutet, dass wir in Gemeinschaft mit dem erhöhten und verherrlichten Herrn sind, der im Himmel ist. Und geistlicherweise sind wir selber in die Himmelswelt versetzt. Das sagt uns ja Epheser 2. Das ist auch so eine Sache, die wir nicht richtig verstehen können, aber die wir annehmen dürfen. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, auferweckt zu neuem Leben und versetzt in die Himmelswelt. Und dort haben wir eine Stellung, wo der Satan uns nicht antasten kann. Und das wird hier noch vertieft im Grund in Kolosser 3, wo es heißt, dass wir, unser Leben verborgen ist mit dem Christus in Gott. Kann da der Teufel hin, um uns da irgendwo anzutasten? Das ist undenkbar. Das ist undenkbar. Ja? Also wenn wir das richtig verstehen, was das bedeutet, dass wir in dieser lebendigen Gemeinschaft mit Gott und mit dem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist sind, dann wissen wir von einer Geborgenheit, die uns einen ganz, ganz starken Trost geben kann in den Problemen des Alltags. Ja? Auch wenn ich noch so in Anfechtungen und Nöten bin, mein wirkliches geistliches Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja? Und daran ändert sich nichts. Es ist eigentlich eine ewige Tatsache. Ja? Da kann ich Gewissheit und Trost draus schöpfen, auch wenn ich noch so in Schwierigkeiten sein mag, hier unten auf der Erde. Ja? Und es bedeutet umgekehrt auch, dass Gott in mir ist, der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist. Und auch da haben wir ja vorher gelesen, der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ja? Also da zeigt uns der Apostel den tiefsten Grund, auf dem wir unsere Siegeszuversicht aufbauen können, nämlich auf die Gnade Gottes in Christus, auf das, was Gott an uns getan hat. Und das sollten wir immer wieder uns bewusst machen. Ich denke, wir sind oft in der Gefahr, dass wir uns durch zeitliche Nöte und Anfechtungen, auch durch ein Blicken auf die Verführungen und den üblen Zustand der Christenheit manchmal ja, ein Stück den Blick auf den Herrn und seine Gnade verdunkeln lassen. Und das ist gefährlich, das ist nicht richtig. Ja? Es gibt manche Christen, die beschäftigen sich zu viel mit den Zeitereignissen. Ich bin da auch manchmal in Gefahr. Ich beschäftige mich schon auch mit weltlichen Nachrichten und sehe mit Interesse, wie gewisse Dinge vorwärts gehen, die auch dem prophetischen Wort entsprechen. Aber man muss aufpassen, dass einen das nicht runterzieht und vom Herrn wegzieht. Und genauso, ich muss mich mit Verführungstendenzen beschäftigen. Ich tue das absolut nicht gerne. Ja? Meine Verführer-Aufklärungsbücher über Verführung sind Pflicht. Und wenn ich auferbauende Bücher schreiben darf, dann ist mir das eine Freude. Mache ich viel lieber. Aber die anderen müssen sein. Ja? Aber es gibt manche Christen, die beschäftigen sich krankhaft und viel zu viel mit den Verführungstendenzen und sie beschäftigen sich zu wenig mit dem Herrn und sie kommen in Gefahr, da geistlich ins Strudeln zu kommen. Ja? Das ist nicht gesund. Ja? Das andere ist auch nicht gesund, wenn man ganz blauäugig ist und sich überhaupt nicht mit den Verführungen beschäftigt. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber wir brauchen eine Balance, wo ganz klar die Beschäftigung mit dem Herrn und seiner Gnade und seinem Heil der Schwerpunkt ist. Und das andere kann nur die Ergänzung sein. Ja? Sonst werden wir sozusagen einfach von den Alltagsumständen und Schwierigkeiten unters Wasser gezogen. Und es müsste gar nicht sein. Ja? Denn diese Gnade Gottes in Christus, diese Segnungen, die wir einfach haben, weil der Vater uns liebt und weil wir wahre Kinder Gottes sind, mit denen müssen wir uns beschäftigen, mit dem Herrn selber und seiner Gnade und seinem Sieg. Dann bleiben wir sozusagen über dem Wasser und können den Kopf erheben, um wirklich zu schwimmen und nicht unterzugehen und zu ertrinken. Ja? Und das ist, denke ich, wichtig. Und dann kommt eben noch einmal die Frage auch der Furcht vor dem Gericht, vor der Strafe in Vers 17 folgende. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ja, das ist auch ein bisschen eine schwierige Sache. Wir müssen da aufpassen. Das ist eben schon, dass die Worte Phobos, die Furcht, dass die eben unterschiedliche Bedeutung haben. Der Andreas hat es vorher auch schon erwähnt, ja, dass eben es gibt Furcht im Sinn von Angst und Schrecken. Und ein Gläubiger braucht keine Angst und keinen Schrecken vor Gott zu haben. Und wenn wir wirklich an den Herrn Jesus geglaubt haben, dann kommen wir nicht in das Zorngericht Gottes. Und es gibt manche Gläubige, die haben Angst vor dem Zorngericht Gottes. Es gibt auch manche Gläubige, die denken, wenn ich jetzt mal eine Sünde begangen habe, dann bin ich von einem Kind Gottes wieder zu einem Unkind geworden und der Zorn Gottes ruht auf mir und ich muss irgendwie schauen, wie ich das alles wieder in Ordnung bringe, damit ich wieder ein Kind Gottes werde. Und das ist, glaube ich, nicht richtig. Ja? So lese ich die Bibel nicht, sondern wenn ein Kind Gottes sündigt, dann ist es notwendig, dass wir diese Sünde bekennen. Das ist ja 1. Johannes 1, dass wir sie in Ordnung bringen. Aber wir bleiben ein Kind Gottes und die Beziehung zu uns, zu unserem Gott und Vater, die grundsätzliche Beziehung bleibt. Aber die praktische Beziehung, die Gemeinschaft im Geist, wird natürlich durch eine begangene Sünde unterbrochen. Deswegen muss ich die auch bekennen und in Ordnung bringen. Und es geht natürlich gar nicht, dass ich das einfach so lasse und dann noch eine Sünde an die andere reihe. Dann bin ich in einem ganz gefährlichen Zustand. Ja? Aber auf der anderen Seite ist auch klar, und es gilt manchmal, dass mir Christen auch schon gesagt haben, oh, ich habe ganz arg Angst vor dem Richterstuhl des Christus. Denn darum geht es aus meiner Sicht hier an dieser Stelle. Ja? Der Apostel Johannes hat ja schon gesagt, bei der Entrückung, dann werden wir vor ihm offenbar werden. Wenn er erscheint, um die Gemeinde zu entrücken, ja, dann wird Bilanz gezogen. Bei jedem von uns. Es ist ein heilsamer Gedanke, den verdrängen wir oft. Ja? Jeder Gläubige wird einmal Rechenschaft geben vor dem Richterstuhl des Christus. Da geht es nicht um das Zorngericht, denn das Zorngericht hat der Herr Jesus getragen. Wir sind in ihm erlöst und befreit aus dem Gericht und unsere Sündenschuld ist weggenommen durch das Opfer des Lammes. Aber unser Versagen, unsere Schuld und auch Dinge, die wir nicht bereinigt haben, die werden, denke ich, bei diesem Richterstuhl zur Sprache kommen. Sie müssen geklärt werden. Da wird manches in unserem Leben brennen. 1. Korinther 3. Ich bin überzeugt, dass das allermeiste von den 4 Jahren, wo wir in der Charismatik aktiv waren, das wird brennen. Aber ich bin damit einverstanden. Ich habe da keine Angst davor. Weil der Herr, der mich da beurteilt, ist derselbe, der mich liebt und der sein Leben für mich gegeben hat. Ich muss doch selber, wenn ich mich ungehindert freuen soll in der herrlichen Ewigkeit, im Angesicht des Herrn, dann müssen meine ganzen Verfehlungen bereinigt sein. Das will ich doch selber, oder? Oder geht es euch anders? Ja? Das ist also ein Segen, etwas Unangenehmes, ganz sicher. Wir werden da auch betrübt und beschämt werden, vielleicht über manche Dinge, wo wir uns vielleicht heute rühmen und denken, ah, das war aber ein Verdienst von mir. Ja? Das mag sein. Aber letztlich ist es nichts anderes als eine Läuterung, dass nachher all das, was keinen Bestand vor Gott hatte, beurteilt, hinweggetan ist und ich mich völlig der Gnade und Liebe meines Herrn im Himmel freuen kann. So verstehe ich das. Ja? Und deswegen, wenn wir verstanden haben, was die Liebe Gottes getan hat, wer der Herr ist, dann habe ich keine Angst vor dem Richterstuhl des Christus. Es ist mir klar, dass es da vielleicht für mich manche Dinge gibt, wo ich mich beugen muss, aber ich versuche mich schon hier zu beugen. Ja, und ich muss oft sagen, Herr, ich habe versagt. Ich bin kein perfekter Christ, ganz gewiss nicht. Ja. Ich habe versagt. Es ist beschämend. Aber ich darf es dem Herrn bekennen und ich weiß, er hat es getilgt. Und ich persönlich denke, die Dinge, wo wir im Selbstgericht schon hier vor dem Herrn bereinigt haben, die werden dort gar nicht mehr zur Sprache kommen. Sondern die Dinge, wo wir uns davor gedrückt haben, sie zu bereinigen, wo wir gar nicht sehen wollten. Ja. Da wird der Herr sagen, du schau mal, das müssen wir noch besprechen miteinander. Ja. Denn die Siegeskrone, die kommt erst, nachdem diese Stunde der Bilanz, das glaube ich, nachdem die vorbei ist. Ja. Dann wird das weggetan werden, was Tadel verdient hat, und dann wird der Herr aber auch Dinge loben, wo ich im Leben nicht draufgekommen wäre, dass das zu loben ist. Das dürfen wir uns auch sagen. Und zwar auch kleine Dinge, die wir vielleicht gar nicht groß bewerten würden. Ja? Also da wird es auch eine Überraschung geben in dem, was der Herr uns an Belohnung und Lob gibt. Da bin ich überzeugt. Ja? Und wir brauchen uns vor dieser Sache nicht zu fürchten, weil wir wissen, der Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat, um meine Schuld und Sünde völlig wegzunehmen, der wird mich nachher nicht kaputt machen, fertig machen. Das sagt uns der Teufel oft. Pass bloß auf, wenn du dich in die Hand Gottes begibst, der macht dich fertig. Und das ist böse, ja? Das ist völlig verdreht. Gottes Wege sind immer gut. Und auch der Richterstuhl des Christus ist etwas Gutes, Herrliches und Notwendiges. Und das Allerbeste ist, dass ich mit dem Urteil meines Herrn von Herzen eins bin und sage, jawohl, das, was der Herr Jesus bei mir verurteilt, das will ich auch verurteilen. Brauchen wir auch keine Angst haben. Ja? Wir brauchen keine Angst haben, aber die Ehrfurcht vor Gott, die werden wir nie verlieren. Die wird erst richtig groß werden, wenn wir in der Herrlichkeit sind und Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott haben. Ja, selbst von dem Messias, von dem Herrn Jesus heißt es, auf ihm ruht der Geist der Furcht des Herrn. Ja? Also das ist was anderes. Diese Ehrfurcht werden wir immer behalten. Die wird immer größer werden oder wird größer werden, wenn wir im Himmel sind. Aber Angst vor Gott braucht ein wahres Kind Gottes nicht zu haben. Wer wirklich Angst vor Gott hat, der hat dieses Friedensopfer, dieses Opfer des Herrn Jesus, das Frieden mit Gott gemacht hat, vielleicht noch gar nicht richtig verstanden und angenommen. Aber da kann man auch Mut machen. In dem Fall, wo wir uns wirklich klar bekehren und den Herrn annehmen als Erretter, dann werden auch wir diesen Frieden haben, dass wir wissen, meine Schuld und Sünde wird mich nicht mehr in die Hölle reißen, weil das Lamm Gottes dafür gesühnt hat und es für immer gut gemacht hat. Ja, also deswegen, Heilsgewissheit ist eine Frucht dessen, dass ich die Liebe Gottes erkannt habe und dass ich umgekehrt auch Gott liebe und in einer Vertrauensbeziehung zu meinem himmlischen Vater stehe. Und das will Gott, dass wir immer mehr ihm vertrauen, seiner Liebe und Gnade und Güte, auch wenn er uns schwere Wege führt und wenn diese Liebe manchmal nicht so hell strahlt, ja, und uns wärmt. Das sind natürlich die schönsten Zeiten. Ja. Aber die Zeiten, wo die Liebe scheinbar nicht strahlt und es schwierig ist und wir unten durchgehen müssen, das sind die produktivsten und tiefsten Zeiten unseres Glaubenslebens. Ich glaube, wir haben das alle schon verstanden und erkannt, dass die Krisenzeiten, die Anfechtungen und Nöte uns mehr geistlichen Tiefgang und letztlich auch mehr Gotteserkenntnis gegeben haben als irgendwelche Segenszeiten, wo alles schön lief und gut lief. Ich weiß es nicht, also mir geht es jedenfalls so. Ja. Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. So sollte das eigentlich sein. Ja, dass unsere Liebe zum Herrn immer mehr zunimmt, weil wir erkannt haben, mit was für einer Liebe er uns geliebt hat. Und zwar vor Grundlegung der Welt, bevor wir überhaupt geschaffen wurden. Fängt es ja schon an. Ja, das können wir uns nicht vorstellen. Wir sind an Zeit und Raum gebunden als Geschöpfe, aber der Herr ist ewig. Und er hat uns von Ewigkeit her zuvor erkannt, auserwählt vor Grundlegung der Welt und hat uns geliebt, bevor wir überhaupt von ihm Kunde hatten. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Jeremia 31, ein herrliches Bibelwort, dass wir uns alle als wahre Kinder Gottes sagen dürfen, das hat Gott mit mir getan. Und das gibt uns Trost und Kraft, auch in einer bösen Zeit einfach beim Herrn zu bleiben. Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also da greift der Apostel nochmal dieses Thema auf, das wir schon vorher behandelt haben. Und dann lesen wir noch den Anfang von 5. Kapitel und damit wollen wir auch da abschließen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, also noch einmal an der Person des Herrn Jesus entscheidet sich Rettung oder Verlorensein. Habe ich ihn im Glauben angenommen als den Sohn Gottes, als den Messias, als den Retter, der sich für mich geopfert hat, der auferstanden ist, der verherrlicht ist, dann bin ich aus Gott geboren und dann darf ich auch die lieben, die auch aus Gott geboren sind. Und da wollen wir einfach das mitnehmen, dass wir das doch den Herrn auch bitten, dass er uns diese Liebe einfältiger und lauterer schenkt, dass er uns schenkt, dass wir die wahren Kinder Gottes wirklich aufrichtig lieben, auch wenn vielleicht wir nicht direkt mit ihnen Gemeinschaft haben können. Und dann kommt eine Balance, denke ich, wieder daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also es gibt natürlich so eine seelische Liebe, die sagt dann, ach, jetzt hat mein Bruder eine knallharte Sünde begangen, eigentlich müsste ich das den Gemeindeältesten sagen, müsste da ihn ermahnen, aber ich liebe ihn doch so sehr, also lasse ich die Sünde mal einfach auf sich beruhen und sage nichts. Ist das Liebe? Bestimmt nicht Agape. Ja? Also eine Liebe zum Bruder, die gegen Gottes Gebote verstößt und die Gott ungehorsam ist, ist keine wirkliche geistliche Liebe, sondern höchstens eine seelische Liebe, die gar nicht hilfreich ist für den Bruder. Ja, also das ist wieder die Grenze, dass ich sehe, die Liebe deckt zwar vielleicht alle Sünde zu, aber wenn ich wirklich merke, mein Bruder sündigt in einer schwerwiegenden Sache, bin ich verpflichtet, ihn zu ermahnen. Und ich bin vielleicht auch verpflichtet zu sagen, du, das muss Konsequenzen haben, vielleicht auch in der Gemeinde. Und dann sagt der natürliche Mensch, ja, das ist doch lieblos. Ja, aber der geistliche Mensch sagt, ja, wenn ich den Krebsschaden nicht aufdecke, dann wird mein Bruder daran noch mehr erkranken und noch mehr auf die schiefe Bahn kommen. Ja, also die göttliche Liebe tut auch Dinge, die die seelische Liebe nicht tun würde. Ja, und deswegen diese Balance, denke ich, wir müssen Gott lieben und seine Gebote halten und wenn wir in der Linie sind, dann lieben wir auch unseren Bruder richtig. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist auch ein schwieriger Satz für manche, ja. Und da müssen wir jetzt auch wieder sehen, was für eine Gesinnung haben wir. Der Knecht, der entweder kein wirkliches Kind ist oder zumindest eine knechtische Gesinnung hat, sagt, naja, ich muss ja irgendwie Gott gehorchen, aber das ist furchtbar schwer, die Gebote Gottes zu halten. Du sollst nicht lügen, du liebe Zeit, wie soll ich denn das machen? Ja? Oder solche Dinge. Ich denke, wenn wir wirklich Kinder sind, die der Geist Gottes haben, dann werden wir sagen, ich will die Gebote Gottes halten. Ich bejahe das, dass sie das Allerbeste für mich sind. Das ist ja schon mal der Anfang. Ja? Und jemand, der sagt, ja, diese Gebote sind bedrückend und engen mich ein und am liebsten würde ich sie abschütteln, da würde ich mal sagen, Moment mal, ich glaube gar nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Da stimmt was nicht. Ja? Und das andere ist, dass man dann trotzdem sagen kann, oh weia, das ist aber sehr schwer. Und dann kann man schon sagen, wenn jemand im Fleisch ist und aus der eigenen Kraft die Gebote Gottes halten kann, dann muss er sagen, unmöglich, schaffe ich nicht. Aber wir haben ja den Geist Gottes. Und in der Kraft des Heiligen Geistes können wir die Gebote Gottes halten. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja? Und dort, wo wir da Probleme haben und straucheln, da liegt es nicht am Geist Gottes, sondern an unserem Fleisch, das uns da dazwischen gefunkt hat und uns die Kraft geraubt hat. Aber grundsätzlich gilt, für ein Kind Gottes ist es nicht schwer, die Gebote Gottes zu halten. Wenn er in der richtigen Haltung zum Herrn ist, in der richtigen Haltung auch zu seinem eigenen Ego und seinem Selbstleben, nämlich es verleugnet, es mit Christus gekreuzigt erachtet, dann kann er die Gebote Gottes halten. Aber das geht nur in der Kraft des Geistes Gottes, nur durch die Gnade, nicht in der Kraft des Gesetzes, das ist klar. Ja? Und jetzt diese beiden letzten Verse, die sollen uns einfach nochmal zur Ermutigung dienen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist doch wunderbar, dass wir diese Aussage haben. Das heißt, wir sind berufen, Überwinder zu sein. Gott hat das in uns hineingelegt und hat uns die Möglichkeit gegeben, Überwinder zu sein, weil wir aus Gott gezeugt sind, weil wir eben nicht Kinder dieser Welt sind, denn die Welt kann diejenigen, die bloß fromm sind und irgendwie noch gar nicht wiedergeboren sind, die können die Welt nicht überwinden. Die werden letztlich von der Welt überwunden und verschluckt. Aber die, die wirklich aus Gott geboren sind, die haben ein übernatürliches Leben. Sie haben die Beziehung zu dem ewigen, allmächtigen Gott, der über der Welt steht, und deswegen können sie die Welt überwinden. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, wir gewinnen diesen Sieg über die Welt durch unser Vertrauen auf den Herrn. Täglich neu, in allen möglichen Situationen dürfen wir lernen, nicht auf unser Fleisch zu vertrauen, nicht zu verzagen, sondern auf den Herrn zu vertrauen. Herr Jesus, du bringst mich durch. Ja? Und wenn wir da beim Herrn bleiben, mit ihm durchgehen, dann werden wir auch erleben, dass er uns immer wieder neu überwinden lässt in Bedrängnissen, in Schwierigkeiten und durchbringt. Und er wird uns auch ganz gewiss an das Ziel der Herrlichkeit bringen. Da dürfen wir ganz zuversichtlich sein und dem Herrn vertrauen. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also nicht aus uns selber überwinden wir die Welt, sondern durch den Herrn Jesus. Und indem wir uns im Glauben an ihn hängen, wird er uns auch zum Ziel der Herrlichkeit bringen. Möge der Herr uns da ermutigen und stärken, dass wir einfach aus diesen Worten, die wir jetzt miteinander betrachten durften, Kraft schöpfen für unsere Bewährungsproben im Alltag, für unseren Weg in dieser Welt, bis der Herr wiederkommt und uns in die Herrlichkeit bringt. Amen. Wir wollen nochmal aufstehen und ich möchte nochmal zum Abschluss beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir, so viele wir dir auch angehören und von dir gezeugt sind, dass wir als deine Kinder doch in dieser Vertrauensbeziehung zu dir leben dürfen, dass wir deine Liebe wissen dürfen, diese Liebe, die dich dazu bewegt hat, deinen einzig geborenen Sohn zu senden in diese Welt, ihn ans Kreuz zu senden, ihn leiden zu lassen, weil du wolltest, dass verlorene und entartete und verfinsterte Geschöpfe zu dir kommen und Kinder Gottes werden und Gerechte und Heilige und Geliebte werden. Das hast du bewirkt durch den Herrn Jesus. Und wir danken dir von ganzem Herzen für diese wunderbare Liebe und Gnade. Gib doch, dass sie uns wirklich zum Trost wird, dass sie uns größer wird, dass wir auch lernen, dich immer mehr zu lieben für das, was du in deiner Liebe uns gegeben hast und an uns getan hast in deinem Sohn. Und schenke auch Gnade, dass wir gestärkt werden im Glauben an den Herrn Jesus, im Glauben an den großen Überwinder, den du uns gesandt hast, damit auch wir überwinden, diese Welt überwinden, den Satan und das Böse überwinden, die Sünde überwinden. Und wir sind weit Überwinder, mehr als Überwinder, durch den Herrn Jesus. Das sagst du uns in deinem Wort zu und schenke doch, dass uns das neu groß wird, dass wir neu Mut fassen, dass wir im Alltag auch wirklich diese vertiefte Beziehung zu dir und zu dem Herrn Jesus ausleben. Schenke uns Gnade und Wegleitung in all den Fragen, die vielleicht auch durch diese Tage entstanden sind, in den Fragen der Nachfolge, wie wir dir dienen können, wo unser Platz ist. Da mögest du jedem Einzelnen auch Gnade und Segen schenken und Wegführung und einfach schenken, dass dein Wort bleibend in uns bleibt, dass wir solche werden, die stark sind in Christus, stark in der Gnade und die den Bösen überwinden. Wir preisen dich und danken dir für alles, was wir hören durften, wollen uns deiner Gnade auch anbefehlen. Amen.